Über die Jahreslosung, die wir als Gemeinde haben, die Landeskirche hat, die ihr als ICF auch habt, hat Pastor Ebi gepredigt. Pastor Paul hat dann erweitert: Du bist ein Gott, der mich sieht und hört. Auch sehr interessant. Pastorin Angela hat auch erweitert: Du bist ein Gott, der weiß, was ich brauche. Und ich möchte das heute abschließen und möchte auch darüber predigen und auch ein bisschen erweitern. Du bist ein Gott, der mich sieht und handelt. Ein sehr starkes Vers, aber mit der ganzen Geschichte kommen nicht viele zurecht. Wenn man die Geschichte liest von Abraham, Sarah, Hagar, Isaac, Ismael, wer die kennt, ist nicht einfach, alles zu verstehen. Aber es ist sehr gut. Heute, wenn du das hörst, wirst du sehen, wie diese Geschichte direkt in dein Leben spricht. Ein Sklave in damaliger Zeit hatte es nicht einfach, so wie Hagar. Viele von uns kennen die Situation von Sklaven aus der Geschichte oder Filmen, auf welche Art und Weise sie gelebt und gelitten haben und was sie alles durchmachen mussten, nicht wollten, mussten. Sie hatten keine Rechte. Die anderen haben über sie geherrscht, und zwar so, wie sie wollten. Zwang, Schläge, Druck, Schmerzen, wie ein Vieh wurden sie verkauft und vieles anderes mussten sie aushalten. Ich bin Gott dankbar, dass es sowas nicht mehr gibt. Aber ist das wirklich so? Gibt es noch Länder, wo sowas noch praktiziert wird? Bestimmt, aber nicht bei uns in Deutschland. Bist du dir ganz sicher? Was ist mit Prostituierten, die einen Zuhälter haben, die verkaufen sich selbst oder werden die von Zuhälter zu Zuhälter verkauft wie ein Vieh? Frauen aus Osteuropa und Thailand wegen der Arbeiter, die nach Deutschland gekommen sind und hier leichtsinnig an solche Menschen geraten sind. Hier haben sie Rechte, aber wie kommen sie an ihre Rechte, wenn sie nicht frei sind? Was geschieht in der Ehe? Sind alle Frauen frei oder werden sie von ihren Männern beherrscht? Natürlich gibt es das auch umgekehrt. Drogen, Alkohol und die dämonischen Mächte wollen über uns herrschen. Solche Menschen hätten gerne einen Ausweg gesehen, aber ohne Erfolg. Wer interessiert sich für sie? Wer sieht sie? Viele haben sich aufgegeben, weil sie keine Kraft mehr haben und die Selbstmordgedanken lauert schon um die Ecke. Und in so einer Situation kommt ein Wort Gottes zu Sklavin Hagar Der Herr ist dein Gott, der dich sieht. Aber wo bist du, Herr? Warum strafst du mich? Muss ich zugeben, es ist nicht alles leicht zu verstehen und Gottes Handeln nachzuvollziehen. Der Feind versucht uns direkt oder durch die Menschen ein schlechtes Bild von Gott zu vermitteln. Gott liebt dich nicht. Gott straft dich, weil du gesündigt hast. Du bist verflucht. Sowas habt ihr bestimmt sehr oft gehört. Ich sage dir heute durch die Kraft seines Wortes, Gott hat die Menschen geliebt, als sie in der Sünde waren. Denn so sehr, schreibt der Johannes 3, hat Gott die Welt geliebt, so sehr. Und wann? Als sie in der Sünde waren, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, wer ist da gemeint? Gibt es hier Ausnahme? Ohne Ausnahme, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er hat nie aufgehört, uns zu lieben. Gott liebt dich immer und überall, wo du dich befindest, ja sogar, wenn du in der Sünde gefallen bist. Da hört nicht Gottes Liebe auf. Aber ich sage dir, missbrauche Gottes Liebe und seine Gnade nie. Gott straft dich nicht. Merkt ihr das? Gott straft dich nicht. Alle Strafe, die du und die anderen verdient haben, hat Jesus auf sich genommen. Das sagt Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte oder strafe, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Und Jesaja schreibt noch, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Und jetzt kommt, die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Also Jesus nahm alle deine Strafe auf sich. Du bist frei. Wenn jemand deine Strafe bei der Polizei, ja, manchmal schreibt dir so Polizeipräsident ein nettes Brief, sein Portemonnaie ist leer. Oder? Und deine Strafe bei der Polizei oder Schuld bei der Bank bezahlt hat, wenn das jemand getan hat, dann bist du schuldfrei oder nicht. Es ist bezahlt. Es ist Quatsch, nochmal hinzugehen und nochmal zu zahlen. Du bist frei. Wenn Jesus deine Strafe, deine Schuld bezahlt hat, dann bist du frei. Und Johannes schreibt, nur dann, wenn der Jesus euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Jeder Fluch, der über dich ausgesprochen ist, traf Jesus und nicht dich. Heute noch. Christus, schreibt die Galater, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Also habe keine Angst, wenn dich jemand verflucht, denn in dem Moment verflucht er Jesus. Oft passiert so, Ich möchte Namen nicht nennen, Leute, die betteln und so, wenn du nicht gibst und so, dann verfluchen dich oder in der Familie oder sonst was. Hab keine Angst, es trifft dich nicht. Du segnest diese Menschen und Segen ist tausendmal stärker als Fluch. Also Hagar, Gott ist nicht schuld, dass du in so eine Situation geraten bist. Er ist da, um dir zu helfen, dich zu trösten, dir zu sagen, dass er dich sieht, dir hilft und um dir eine große Verheißung zu geben. Oft suchen wir einen Schuldigen. Einer muss es sein. Ich nicht, aber die anderen. Wissen wir sogar, wer. Hagar war nicht schuld, dass sie eine Sklavin geworden ist. Das hat sie nicht freiwillig gemacht. Sehr wahrscheinlich war es der Pharao, der sie Abraham und Sarah geschenkt hat. Abraham und Sarah haben sie als ihr Eigentum gesehen und genauso behandelt. Ich kann mit dir machen, was ich will. Da lesen wir, und er tat Abraham Gutes um ihretwillen, und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Esel und Kamele. Manchmal gibt es viele Kamele in unserem Leben. Aber dann sagt Abraham zu Sarah, siehe, deine Magd, Hagar, ist in deiner Hand. Mach mit dir, was gut ist in deinen Augen. Als Sarah sie aber demütigte oder schlecht behandelte, unterdrückte, da floh sie vor ihr. Wie oft geraten wir in eine Situation, für die wir nichts können und oft geht es dann bergab. Wo sind die Menschen, die bereit sind, uns zu helfen? Wo sind die gottesfürchtigen Menschen, die bereit sind, uns zu helfen? Aber von dort bekommt man auch keine nötige Hilfe. Waren Abraham und Sarah gottesfürchtige Menschen? Und was haben sie getan mit ihrer Sklavin? Gott, wo bist du? Warum hilfst du mir nicht? Keiner versteht mich. Keiner hilft mir. Ja, sogar Christen nicht. Aber ich sage dir nochmal, Gott ist kein Mensch. Er ist ein guter und barmherziger Gott. Er sieht dich, er versteht dich und er hilft dir. Hagars einziger Fehler war Hochmut. Sie hat sich über ihre Herrin erhoben. 16, 4, 1. Mose. Und er ging zu Hagar, also Abraham, ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, Hagar, dass sie schwanger war, jetzt geschieht etwas, da wurde ihre Herrin, also Sarah, gering in ihren Augen. Und Bibelkenner wissen, dass die Ursünde hat so angefangen. Das heißt, sie stellte sich über ihre Herrin, hochmütig wurde sie. Und Jakobus schreibt klar und deutlich in 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er, was? Gnade. Gib jemanden Macht oder Position, dann wirst du sehen, wie sein Charakter ist. So war es auch mit Hagar. Jetzt fängt Gott an, auch an Hagar zu arbeiten. Gott handelt, Gott in Aktion. Also sagt der Herr zu ihr, da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Oh, 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 das klingt nicht gut an. Was sagt uns dieser Vers? Kehr um, tue Buße, geh und bringe alles wieder in Ordnung, versöhne dich. Aber Herr, das tut weh. Ja, ich kann das nicht. Wenn der Herr etwas verlangt, dann ist das möglich. Es bringt Heilung und Durchbruch in unserem Leben. Mit schwerem Herzen geht Hagar zurück, aber dieses Mal geht der Herr mit. Sie ist nicht alleine. Aus einer Sklavin, einer gedemütigten und verachteten Person, die am Ende zerbrochen und verstoßen war, hat Gott die Mutter eines großen Volkes gemacht, das heute noch existiert, dieses Volk. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Der Herr sieht auch dich in jede Situation, wo du dich befindest. Und auch aus dir will er etwas Großes machen nach seinem Willen. Nun, die Bibel erwähnt so nebenbei einen Vers, der schwer zu verstehen ist. Sarah ist immer noch sauer auf Hagar und hat Angst um das Erbe. Also gibt es wieder Streit. Kommt euch bekannt vor? Manche von euch kennen das. Das ganze Erbe gehört mir oder meinen Kindern. Es geht um Erbschaft. Da hört Spaß auf. Da sagte Sarah zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak. Weg mit ihm, weg. Für Abraham war das sehr schwer. Er ist der Vater von beiden Söhnen. Und dieses Wort war sehr übel in Abrahams Augen und seines Sohnes Willen. Nun greift Gott wieder in die Geschichte ein. Aber Gott sprach zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen, wegen des Jungen und wegen deiner Magd. Und pass auf jetzt, was hier steht. Wir haben gesehen, wie die Sarah reagiert hat, was sie alles gemacht hat. Wie ungerecht, wie so. Und jetzt steht in dem Vers 21, 12, 1. Mose, sagt Gott zu Abraham, in allem, was Sarah zu dir sagt, haben die Frauen was zu Männern zu sagen? Auch heute schon, aber damals. Aber hier, in allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Wenn das meine Frau hört. Denn nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. So, jetzt haben wir einen Beweis, dass Gott Unterschiede macht. Aber Gott ist ein guter und gerechter Gott. Er macht keine Unterschiede. Nun redet Gott weiter. Aber auch für Ismael, also nicht nur für Isaak, für Ismael, habe ich dich erhört. Also hat er schon gebetet, Abraham. So verstehe ich das, habe ich dich erhört. Siehe, ich werde ihn segnen und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten, wie viele Stämme gibt es in Israel? 12. Das war für Isaak. Und jetzt bei Ismael 12 Fürsten. Es gibt auch 12 Aposteln. 12 ist die Zahl der Ordnung Gott und so weiter. Okay, 12 Fürsten wird er zeugen, also Ismael. Und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Im Neuen Testament gibt es ein fast ähnliches Ereignis. Nicht identisch und so, aber ein bisschen ähnlich. Zwischen Petrus und Johannes, so dass Jesus ein Machtwort sprechen musste. Nach der Auferstehung trifft Jesus Petrus und noch anderen Jünger auf dem See Tiberi. Jesus hilft Petrus aus seiner Frustration und Depressionsphase herauszukommen und gibt ihm eine große Verheißung. Das kennt ihr, dass Jesus hat ihn, Petrus hat Jesus verleugnet, dreimal und so weiter, und dann kommt die hier auf dem See Tiberias, Jesus trifft Petrus und dann stellt ihm die fast identische Frage: Simon, Petrus, liebst du mich? Und so weiter, dreimal, sagt er. Also das ist die Geschichte. Und dann gibt er ihm eine große Verheißung zu Petrus, die Berufung. Er wird der Leiter oder Hirte der Christen sein, oder wie die Katholiken sagen, der erste Papst. Petrus, natürlich froh darüber, ja, kennen wir ihn, aber dreht sich um und sieht, dass Johannes hinter seinem Rücken steht. Ja, alles gut und schön. Kennt ihr, wenn die Kinder Geschenke bekommen, wollen noch nicht auspacken, will erst mal gucken, was der Bruder Schwester hat. Wehe, die Größere haben. Ich lese die 21. Kapitel in Johannes 20, 21 und 22. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hat: Herr, wer ist es, der dich überliefert? Wer war das? Johannes. Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was soll aber dieser? Er hat seine Verheißung bekommen. Aber was jetzt mit dem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Isaak hat seine Verheißung. Ismael hat seine Verheißung. Und genauso du deine Verheißung. Jeder hat seine, und das ist gut so. Halte du dich an das, was Gott für dich zubereitet hat. Und versuche das umzusetzen. Du darfst anderen helfen, auch, dass er in die Berufung kommt. Da sind die Pastoren, Ältesten gefragt, wenn jemand in die Gemeinde kommt, dass die in ihre Berufung kommen, dass sie ihren Platz in der Gemeinde finden. Gott sieht jeden, und für jeden hat er einen wunderbaren Plan. Er hilft uns, durch den Heiligen Geist, dass wir das umsetzen können. In Hagars schwerste Situation hat der Herr auch sie gesehen und hat er gehandelt. Von Menschen verachtet, aber von Gott auserwählt. Am Ende möchte ich dir sagen, die Geschichte von Abraham, Sarah und Hagar wiederholt sich immer wieder und spiegelt sich auch in deinem und meinem Leben. Nimm Gottes Verheißung sehr ernst. Auch wir als Gemeinde sollen das sehr ernst nehmen. Egal in welcher Situation du dich befindest, Gott sieht dich. Rede mit Gott, das heißt, bete zu Gott und er hört dein Gebet. Er wird handeln und immer das Beste für dich tun. Nicht unbedingt, wie du dir das vorstellst und nach deiner Zeit. Gott hat dein ganzes Leben vor Augen, dein ganzes Leben vor Augen und sogar auch deine Ewigkeit und wird in allem zum richtigen Zeitpunkt handeln und das Beste für dich zu erreichen. An das musst du dich festklammern, glauben. Gott steht zu seinem Wort. Gib dich niemals auf. Jesus liebt dich. Amen.